Manche lassen ihr Geld liegen, andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits. Persönlich in Wien oder online auf fruits.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.
Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Natascha Ickert. Heute geht's um ganz perfide Abzocken, Schneeballsysteme, Multilevel-Marketing und viel mehr. Meine Kollegin Bettina Pfluger aus dem Wirtschaftsressort des Standards steht mir heute dabei zur Seite. Sie erklärt, wie man im Urlaub von professionellen Betrügern um sein Geld gebracht werden kann. Sie bringt auch eine Geschichte einer Münchner Schauspielerin mit, die ein Finanzsystem erschuf, mit dem sie sich eine goldene Nase verdiente. Und sie hat noch ganz viele weitere Geschichten im Gepäck. Ich freue mich drauf und sage Hallo, liebe Bettina.
Hallo, Natascha.
Bevor wir tief ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Gut, dann steigen wir ein. Es geht um Online-Betrug bei Hotelbuchungen. Wie funktioniert denn so eine typische Betrugsmasche bei Online-Hotelbuchungen?
Ja, das ist etwas, das gerade top aktuell ist. Gerade jetzt, wo wir alle unseren Sommerurlaub planen und die Hotels suchen, Preisvergleiche machen. Das funktioniert so, dass die Betrüger hier bekannte Buchungsplattformen wie zum Beispiel Booking.com nutzen und dort, wenn sie Schwachstellen entdecken, wo sie eindringen können, verschicken sie einfach über deren Nachrichtensystem täuschend echt aussehende E-Mails an uns, die einen Urlaub vielleicht dort schon gebucht haben. Sie geben vor, von der gebuchten Unterkunft zu sein oder von der Plattform selbst zu stammen, mit dem dringenden Hinweis und der Aufforderung, unsere Zahlungs- und Identitätsangaben doch bitte zu bestätigen. Andernfalls droht die Stornierung der Buchung. Und die User werden dann auf eine extra Plattform geführt, wo sie ihre Daten nochmal eingeben sollen, eben auch die ihres Zahlungsmittels. Und schwupps haben die Betrüger dann auch diese Daten.
Und woran erkenne ich jetzt gefälschte Buchungsseiten oder eben so betrügerische Angebote?
Also das ist jetzt wirklich schon ein sehr großes Problem, weil diese Mails immer raffinierter werden und echter aussehen. Früher hat man solche sogenannten Phishing-Mails ja noch daran erkannt, dass das Deutsch oft recht holprig war. Was die Nachrichten jetzt so gefährlich macht, ist eben, dass sie echte Daten erhalten. Also sie enthalten unsere Buchungsdaten, unseren Namen, die Zeitangabe, wann wir wohin fahren wollen. Und sie sprechen die Betroffenen damit auch namentlich an. Experten raten daher, dass man immer auf die Originalseite gehen sollte und sich nicht von einem Mail auf eine neue Plattform leiten lassen sollte. Das wäre so ein erster Warnhinweis. Mhm. Habe ich mein Hotel zum Beispiel über Booking.com gebucht, dann sollte ich eher dort auf der Homepage mein Angebot überprüfen. Ist dort keine verdächtige Angabe, gibt es dort keine Anmerkungen, kann ich davon ausgehen, dass die Buchung noch so steht, wie ich sie geplant habe. Wer sich unsicher ist, kann immer auch das Hotel direkt anrufen oder anschreiben.
Ja, ich habe da so eine lustige Geschichte, also lustig so halb. Freunde von mir sind nach Kolumbien gefahren, haben ein Hotel natürlich vorher gebucht, sind dann ins Taxi gestiegen, haben dem Taxifahrer die Adresse gegeben, sind dann hingefahren und das war dann einfach eine leere Baustelle, die Adresse. Und dann wussten sie, na gut, ja, das gibt's nicht, das
dann
Hotel, das sie bezahlt
hatten. Dann schnell
Airbnb
vor Ort checken.
Genau, genau. Was kann ich denn tun, wenn ich Opfer eines solchen Betrugs geworden bin? Bekomme ich denn eigentlich mein Geld zurück?
Naja, Opfer von solchen Betrügereien bleiben leider sehr oft auf ihrem Schaden sitzen. Die Täter sitzen oft sehr weit weg, nutzen unterschiedliche und immer abwechselnde IP-Adressen. Bis sie ausgeforscht sind, vergeht viel Zeit und dann sind sie längst anderswo aktiv. Dazu ist auch viel internationale Polizeiarbeit nötig. Es ist oft wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel, sagen Beamte, das zwischen Behörden und Tätern abläuft, um ihnen da auf die Schliche zu kommen. Aber auf alle Fälle sollte so ein Vorfall auch angezeigt werden. Damit kann die Masche auch publik gemacht werden, denn für die Täter geht es immer um den Faktor Zeit. Sobald der erste Betrugsversuch verschickt wurde, jetzt zum Beispiel bei so einem Urlaubshotel-Betrugsversuch, läuft auch für die Täter die Uhr. Je eher die Masche auffliegt oder das betroffene Hotel oder die Plattform den Vorfall erkennen und Betroffene warnen können, desto kürzer ist das Zeitfenster für die Angreifer. Das klingt nicht so gut, ehrlich gesagt, dass man das Geld wahrscheinlich eher nicht zurückkriegt. Aber ich drücke die Daumen für alle, die schon mal drauf reingefallen sind. Jetzt kommen wir noch zu einer zweiten Masche. Und zwar, es hat auch mit Wohnungen zu tun, aber diesmal mit einer echten Wohnung. Also ich suche einfach eine Wohnung zum Leben. Und da kann es auch zum Betrug kommen. Und zwar wie, Bettina?
Ganz genau. Das ist eine Airbnb-Betrugsmasche, die in den letzten Jahren sich etabliert hat. Das funktioniert so. Jemand fährt zum Beispiel auf Urlaub und stellt seine Wohnung, sagen wir, für 3 Wochen auf Airbnb zur Verfügung. Die Wohnung wird dann von jemandem auch für 3 Wochen gebucht und dieser jemand stellt diese Wohnung dann aber auf eine Wohnungsplattform und bietet sie zur Miete an. Voll möbliert, in guter Lage, zu einer Miete, die weit unter den üblichen Marktpreisen liegt. Er produziert also ein wahnsinniges Schnäppchen und schafft sich dadurch Aufmerksamkeit. Entsprechend viele Leute melden sich dann, wollen sich diese Wohnung ansehen und wahrscheinlich wollen sie viele auch mieten. Der vermeintliche Makler weist dann bei den Besichtigungen darauf hin, dass die Nachfrage extrem hoch sei, aber er erkenne schon, dass diese Person, dieses Paar, diese Familie, die die Wohnung gerade anschaut, dass das super gut passen würde. Er bietet dann an, dass er ihnen die Wohnung reservieren kann, wenn sie die Kaution und die erste Monatsmiete innerhalb der nächsten Tage überweisen. Das wird dann auch oft gemacht, weil das Schnäppchen will sich jeder sichern. Die Täter übergeben auch eine Visitenkarte. Es wird vereinbart, in 2-3 Wochen hat man dann alle Formalitäten zusammen, trifft sich wieder zur Vertragsabwicklung, zur Unterzeichnung des Mietvertrages zum Beispiel. Und in dieser Zeit wird mit den Interessenten per Telefon und E-Mail tatsächlich Kontakt gehalten. Nur zum vereinbarten Zeitpunkt kommt natürlich der Makler nicht mehr, die Telefonnummer funktioniert nicht mehr, E-Mails können nicht mehr zugestellt werden. Und der Täter ist mit dem überwiesenen Geld fort. Es sind da in Österreich Fälle publik geworden, in denen innerhalb von 2 Wochen bis zu 200 Leute auf diese Weise abgezockt worden sind und die Täter fast 1 Million Euro erbeutet haben.
Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Aber gibt es denn sichere Hinweise irgendwie, wo ich wissen könnte, da müsste ich jetzt vielleicht vorsichtig sein, weil eine Kaution verlangen ja alle irgendwie?
Klar, das ist auch der genaue Einfallspunkt und wo es so schwer wird, das sind Alltagssituationen, es sind Mails, die wir sonst auch bekommen. Wie oft gibt uns jemand eine Visitenkarte? Das sind Prozesse, die kennen wir aus anderen Bereichen des Lebens und das macht so schwer. Aber immer wenn jemand Hektik vorgibt, einen Druck erzeugen will, dann sollte man wirklich die Alarmglocken schrillen hören. Und das gilt für viele Bereiche, egal ob es um eine Vertragsunterzeichnung geht, einen Produktkauf oder eben die Überweisung einer Kaution. Wenn Druck ausgeübt wird, dann ist das nie gut. Da sollte man immer durchatmen, abwarten, eine Nacht drüber schlafen. Man kann auch die Angaben auf einer Visitenkarte überprüfen. Man kann das vielleicht im Internet nochmal gegenchecken. Gibt schon Fälle, die bekannt sind? Dann kann man sich ein bisschen besser orientieren.
Ja, nicht so leicht. Aber es gibt noch viel mehr Finanzscams. Und zum nächsten kommen wir jetzt. Und zwar heißt der gute Charles Ponzi. Was hat er denn genau damals angestellt und wann war denn damals?
Also Charles Ponzi hat sich auf alle Fälle eines geschaffen, nämlich einen Namen, weil nach ihm wird dieses Ponzi-Scheme oder Ponzi-Schema heute noch benannt. Charles Ponzi war ein Betrüger und ist in den 1920er Jahren als italienischer Einwanderer in den USA in die Betrugsgeschichte eingegangen. Was hat er gemacht? Er hat innerhalb von 6 Monaten mehr als 100 Millionen Dollar eingesammelt. Und zwar, weil er Anlegern Gewinne von 50% in nur 45 Tagen oder eine Verdoppelung ihres Einsatzes von nur 90 Tagen versprochen hat. Und erwirtschaften wollte er diese exorbitant hohen Erträge mit dem internationalen Handel von Postwertscheinen. Das sind so Porto-, Brief- und Antwortscheine, die es damals gegeben hat. Er behauptete, durch den Kauf von diesen Post-Antwortscheinen in Italien und Umtausch in Briefmarken in den USA einen erheblichen Gewinn zu erzielen, weil diese Antwortscheine, die man eben damals zusammen mit dem Porto für jeden Brief kaufen konnte, in Europa um das 5- bis 6-fache günstiger waren als in Amerika. Daher kam die Idee, gekauft und umgetauscht hat er diese Antwortscheine freilich nicht. Er gönnte sich mit dem Geld einen luxuriösen Lebensstil und zahlte die Zinsversprechen der Kunden immer mit dem Geld der neuen Anleger. Als dann irgendwann Zweifel an diesem System aufgekommen sind und auch die Anleger ihr Geld zurückhaben wollten, ist dieses System zusammengebrochen. Er wurde dann 1920 verhaftet und zu 5 Jahren Haft verurteilt.
Das war eigentlich relativ wenig.
Ja, für so viel Geld, gell? Nach seiner Entlassung hat er es dann noch einmal probiert und zog unter falschen Namen noch so ein Pyramiden-Ponzi-Scheme auf, mit vorgetäuschten Grundstückskäufen, aber auch das ist aufgeflogen. Geblieben ist der Name für diese Systeme.
Warum hat denn sein System so lange funktioniert und scheitern solche Systeme irgendwann zwangsläufig?
Also diese Systeme funktionieren immer so lange, solange es genug neue Leute gibt, die in dieses System hereingeholt werden können. Weil es immer so funktioniert, dass mit dem Geld der Neukunden Zinsen oder Erträge oder Renditen für die bestehenden Kunden finanziert werden. Wenn zu wenig frisches Geld hereinkommt, wird es schon instabil. Und wenn dann Leute aber noch ihr Geld wieder aus so einem System herausnehmen wollen, weil sie zum Beispiel eine Ausgabe planen, und wenn das mehrere Leute gleichzeitig tun, dann dauert es eh nicht mehr lange, bis es zusammenbricht.
Ja, wie erkennt man denn heute so Ponzi-ähnliche Strukturen, zum Beispiel so dubiose Finanzprodukte, das es ja auch online zum Beispiel oft gibt?
Genau, das gibt es in Präsenz wie online. Hellhörig sollte man immer dann werden, wenn man zum Beispiel bei Events Finanzprodukte vorgestellt bekommt oder wenn einem gesagt wird, dass es ein Privileg ist, dass man nur heute und nur hier jetzt in ein System einsteigen könnte. Bei solchen Events werden oft Statistiken gezeigt, Zahlen, Renditen. Das sind meist alles gefakte Daten. Seriöse Vermittler üben keinen Druck aus. Wenn man investieren möchte, sollte man sich wirklich gut beraten lassen bei einer Bank, bei einem Finanzdienstleister. Erstmal Informationen einholen, dann gut überlegen, im Internet nachlesen. Oft gibt es auch schon Betroffene, die vor bestimmten Systemen, vor bestimmten Namen, vor bestimmten Strukturen warnen. Wir hatten auch vor einigen Jahren genau das Gleiche mit Optiment. Das war auch so ein auf Betrugssystem aufgebautes Anlegersystem. Da haben auch ganz viele Leute in Österreich Geld verloren. Aufgeklärt ist die Sache bis heute nicht.
Erstaunlich, dass es wirklich auch dann an den Opfern eigentlich hängen bleibt. Ja. Gehen wir zum nächsten Beispiel, und zwar dem Lotterieaufstand in Albanien 1997. Was hat denn das eigentlich mit Ponzi zu tun?
Also das war damals ein wirklich sehr großer Betrugsfall. Damals haben 16 Pyramidenfirmen gleichzeitig enorm hohe Zinsversprechen gegeben und so um das Geld der Leute gebuhlt. In Summe haben diese 16 Pyramidenfirmen rund 1,2 Milliarden Dollar verwaltet. Zum Schein, dass sie real sind, haben sie sogar kleinere Investitionen, etwa in Produktionsstätten, getätigt. Und da war es genauso. Die Zinsen für das vermeintlich angelegte Geld wurden vom Geld der neuen Anleger bedient. Damals ist die Inflation dann auch noch gestiegen, dann hat man die Zinsen erhöht, in diesem Schema dann auf bis zu 50%. Das war aber dann schon eine Last, die schwer zu tragen war. Bis auf 4 dieser Pyramidensysteme haben dann Anfang 1997 alle Insolvenz angemeldet. Das Volk, das sein Geld zurück wollte, gab der Regierung auch Schuld, dass sie ihre Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen hat, dass sie von den Machenschaften profitiert habe, war ein Vorwurf. Und die Verbindung zwischen organisierter Kriminalität, der Politik der damaligen Zeit und dieser Pyramidenstruktur, die gelten als bis heute nicht ganz aufgeklärt. Die Folge waren Massenproteste und sogar gewalttätige Auseinandersetzungen.
Das ist ja wirklich heftig. Aber warum sind so viele Menschen auf diese angeblichen Investitionen denn hereingefallen?
In dem Fall muss man das auch historisch einordnen. Nach dem Fall des Kommunismus erwirtschaftete die damals entstehende und noch junge Privatwirtschaft zusammen mit den Überweisungen der mehr als 400.000 im Ausland arbeitenden Albaner stetig steigende inländische Spareinlagen. Und da war eine neue Klasse unerfahrener Geldbesitzer, die leicht zur Beute für diese Betrüger geworden sind. Teilweise ist auch bekannt, dass Leute ihr Eigentum verkauft haben, nur um noch mehr Geld in dieses System zu stecken, weil es einfach der schnelle Reichtum war oder das noch schneller sich etablieren zu können, sich etwas schaffen zu können, das die Leute motiviert hat und einfach dann in diese Systeme getrieben hat.
Ja, das kann man irgendwie auch eigentlich nachvollziehen. Aber welche Lehren zieht man denn heute aus diesem kollektiven Finanzkollaps?
Also im Prinzip muss man sagen, vor Betrug ist tatsächlich wirklich niemand gefeit. Es ist leider so. Es gibt ja unendlich viele Beispiele, die wir ja auch in diesem Podcast schon besprochen haben, die wir heute noch besprechen. Und wahrscheinlich wird es nicht der letzte Podcast zu diesem Thema sein.
Ziemlich sicher.
Es gibt heute aber in jedem Land eine Finanzmarktaufsicht, die Anbieter prüft. Die Betrüger werden aber auch täglich mehr. Also auch hier ist es ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel geworden. Die österreichische Finanzmarktaufsicht warnt auf ihrer Homepage nahezu täglich vor Anbietern, denen die nötigen Lizenzen für das Geschäft, das sie anbieten, fehlt. Also auch hier lohnt ein Blick auf die Seite der Finanzmarktaufsicht. Es muss sich immer jeder verinnerlichen, was zu gut klingt, um wahr zu sein, das ist es letztlich auch. Erschwerend kommt hier ja heute hinzu, dass die Täter nicht wie damals die Schauspielerin in München oder die Betrüger in Albanien sitzen, sondern dass sie einfach selten vor Ort sind und auf der ganzen Welt verstreut sind und ihre Aktivitäten über das Internet einfach betreiben.
Du hast sie jetzt schon angeschnitten. Jetzt kommen wir zum dritten Beispiel, ganz berühmten Beispiel, die auch das Ponzi-System genutzt hat, und zwar Adele Spitzeder. Und sie war eine Münchner Schauspielerin und Deutschlands vielleicht erste Finanzbetrügerin. Wer war denn Adele Spitzeder und warum war sie so erfolgreich mit ihrem Betrug?
Adele Spitzeder war eine deutsche Schauspielerin und baute in den 1860er Jahren in München, du hast es gesagt, ein Ponzi-ähnliches Schneeballsystem auf. Und das hat so funktioniert. Sie hat Geld gebraucht und hat deswegen einem Zimmermann angeboten, 10% Zinsen im Monat für 100 Gulden, die sie damals gebraucht hat. Die ersten beiden Monatszinsen hat sie ihm sofort ausgezahlt und das hat sich schnell herumgesprochen. Und so kamen auch andere Bürger auf die Idee, ihr das Geld zu borgen oder bei ihr anzulegen, weil jeder diese hohen Konditionen haben wollte. Das Geschäft florierte nahezu. 1969, also nur 9 Jahre später, hat sie eine eigene Privatbank gegründet, die sogenannte Spitzedersche Privatbank. Die hohen Zinsgutschriften wurden aber ausschließlich finanziert durch die Einzahlungen von immer neuen Kunden. Und dann wollten 60 Kunden gleichzeitig ihre Einlagen zurück. Eigentlich musste man sagen, nur 60 Kunden wahrscheinlich. Und das hat aber gereicht, dass das System eingeknickt ist. Am 12. November 1872 wurde sie wegen dem Vorwurf des Betruges verhaftet.
Tja, die Gute. Ja, erfolgreich war sie auf jeden Fall kurzfristig, das kann man nicht sagen.
Eine eigene Privatbank zu gründen, das hat schon was.
Das hat was. Gibt es Parallelen zu heutigen FinanzbetrügerInnen, besonders auch im Social-Media-Zeitalter, weil Schauspielerinnen, Leute, die viel in der Öffentlichkeit stehen vielleicht?
Ja, die kann man durchaus ziehen, diese Parallelen. Also wie gesagt, Spitzeder war zu ihrer Zeit als Schauspielerin sicher eine bekannte Persönlichkeit. Und auch heute wird mit den Namen von Prominenten versucht, Geld zu machen. Es gibt laufend Berichte, in denen dargestellt wird, dass Promis in bekannten TV-Shows verraten hätten, wie sie so schnell reich geworden seien. Nämlich damit, dass sie einen kleinen Betrag auf einer Plattform investiert haben und dort vermehrte sich das Geld dann, oh Wunder, wie durch Zauberhand. Ich habe mir diese Masche auch schon mal ein bisschen genauer angesehen und wenn man den Link anklickt, der in solchen Berichten dann immer mitgeschickt wird, dann geht eine Plattform auf, die heißt halt irgendwie, aber wenn man am nächsten Tag den gleichen Bericht anklickt, dann heißt die Plattform ganz anders. Also die vermeintlichen Zauberplattformen verändern dann auch täglich ihren Namen. Und für solche Berichte und für die Lockungs- oder Verlockungsmasche werden eben die Namen und die Fotos der bekannten Personen hier einfach schamlos ausgenutzt. Und weil du Social Media erwähnt hast, ja, auch das ist ein großes Einfallstor für Betrüger. Zum Beispiel beim sogenannten Love Scam, wo Betrüger hübsche Fotos von den Social Accounts von Menschen schlicht stehlen, damit Fake-Profile auf Tinder und Co. erstellen und letztlich gegen das Versprechen oder Vortäuschen von Zuneigung Geld einfordern.
Jetzt haben wir schon von sehr vielen unterschiedlichen Systemen gehört. Ich habe jetzt das Wort Schneeballsystem gehört, das Wort Pyramidensystem und jetzt gibt es auch noch Multilevel-Marketing, schwebt da auch noch so im Raum herum. Was sind denn so die Unterschiede zwischen diesen drei Modellen? Wo verlaufen da die Grenzen und vielleicht auch die Grenzen zwischen Legalität und ob es illegal ist?
Ja, du sagst es, wir haben jetzt mit vielen Begriffen um uns geworfen. Die Systeme klingen alle recht ähnlich, aber es gibt ein paar kleine Unterschiede. Also als Schneeballsystem oder Pyramidensystem werden all jene Geschäftsmodelle bezeichnet, die zum Funktionieren eine ständig wachsende Anzahl an neuen Teilnehmern benötigen. Das Bild gleicht sozusagen einem Schneeball, der den Hang hinabrollt und dabei immer größer wird. Daher kommt auch der Name vom Schneeballsystem. Das Gleiche ist auch wie bei einer Pyramide, wo unten ganz viele Menschen stehen, damit die wenigen oben abkassieren. Bei solchen Geschäften werden oft Versprechen gemacht, wie eben hohe Zinsen oder hohe Renditen, die so dann nicht eintreten. Diese Systeme sind in Österreich auch allesamt verboten. Schon allein die Zusendung einer Einladung oder der Berechtigungsschein oder eine sonstige Mitteilung mit der Aufforderung zu einer Teilnahme an solchen vermeintlichen Systemen sind verboten. Gerichtlich strafbar sind die Ankündigung, dass du zum Beispiel gegen die Zahlung eines Entgeltes die Chance hast auf einen Vermögensvorteil. Also zahlen Sie 500 Euro ein und rufen Sie Ihren 10.000 Euro Gewinn ab oder so. Das ist verboten. Mhm. Solche Angebote verstoßen in Österreich gegen das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs und auch gegen das Strafgesetzbuch. Davon abzugrenzen ist das Multilevel-Marketing. Das wird auch Strukturvertrieb genannt. Das klingt ähnlich, ist aber doch anders. Es handelt sich dabei um eine Form des Direktvertriebs von Produkten, also von Produkten, die man so nicht im Geschäft kaufen kann, sondern nur über Vertriebspartner. Wir alle kennen das, wenn die Personen im Umfeld plötzlich anfangen, Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel oder Schmuck zu verkaufen, weil sie sich davon auch hohe Gewinne erhoffen oder einfach ihr sonstiges Einkommen auffetten möchten. Es gibt hier aber keine Zinsversprechen, die ins Leere gehen. Zumindest hat man dann ja die Creme oder den Ring gekauft und etwas in der Hand. Die Systeme leben neben dem Produktverkauf aber auch davon, dass die Verkäufer nicht nur Kunden anlocken sollen, die Produkte kaufen, sondern Kunden auch zu neuen Verkäufern machen. Dafür lockt dann eben oft eine Provision. Aber es geht hier darum, ein Vertriebssystem zu haben und das ist legal.
Es klingt aber etwas fishy. Trotzdem würde ich sagen, warum sind denn solche Multi-Level-Marketing-Modelle zwar nicht per se verboten, aber vielleicht umstritten?
Ja, weil es so eine Masche ist, die ja meist im Freundes- und Bekanntenkreis beginnt. Dann kaufen alle eine Salbe oder ein Gesichtswasser oder halt irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Für den Verkäufer läuft diese erste Welle des Verkaufs meistens gut, weil er ja Einnahmen lukriert. Schwieriger wird es dann aber schon, einen erweiterten Kundenstamm aufzubauen. Und man will ja auch nicht das Gefühl haben, dass die beste Freundin plötzlich zur Nervensäge wird, weil sie nur noch über ihr Cremchen hier und die Vorzüge des Lippenstifts da hat und alles könnte man bei ihr kaufen. Also es schwingt ja auch immer so eine Konnotierung, so eine... Es ist ein bisschen lästig, wenn man oft damit konfrontiert wird. Und auch hier muss man aufpassen, erhöhen Verkäufer den Druck mit Rabatten, können Kunden auch unter Druck gesetzt werden. Letztlich ist es halt auch eine Form des Vertriebs, wo man es auch mögen muss, dass zum Beispiel eine Person, die man nicht kennt, in die Wohnung kommt, dir Produkte vorstellt, dir zu diesen Produkten Informationen gibt, die du in der Sekunde wahrscheinlich gar nicht überprüfen kannst. Heute läuft hier auch schon viel über Social Media. Das alles sind Punkte, die machen das System zwar nicht illegal, wie wir gehört haben, aber es ist trotzdem eine Form des Verkaufs, die muss man mögen.
Wir haben ja heute schon Red Flags gehört, des Marketings, des Vertriebs. Also wenn nur heute das Beste und das Allergünstigste kriegen sie nur heute, das würde ich sagen, ist eine klassische Red Flag. Aber wie kann man denn seriöse Strukturbetriebe von betrügerischen Systemen noch unterscheiden?
Das ist natürlich auch nicht immer leicht. In einem ersten Schritt würde ich immer mal schauen, gibt es eine Homepage von der Firma? Und gibt es auf dieser Homepage ein Impressum? Gibt es dort eine Firmenbuchnummer? Gibt es eine Telefonnummer? Kann ich dort anrufen? Hebt dort jemand ab? Was sagt das Internet zu dieser Firma? Gibt es da schon Erfahrungswerte damit? Man kennt das ja oft von Bestellplattformen, wenn man da eine Werbung kriegt und dann wird beschrieben, gibt es keine Rücksendemöglichkeit oder nur zu exorbitant hohen Kosten, dann kann sich jeder seine Meinung bilden, ob er das gerne ausprobieren möchte oder nicht. Im Direktvertrieb besteht auch nie eine Pflicht zur Abnahme von Produkten. Also wenn Verkäufer unwirsch werden und wenn man sich kaufunwillig zeigt, würde ich das schon einmal auch als Warnsignal einschätzen. Weil jeder hat das Recht, sich auch erstmal beraten zu lassen, über ein Produkt nachzudenken. Dann kauft man es vielleicht eh gerne, weil man das Gefühl hat, das ist eine gute Entscheidung. Aber wenn du unter Druck gesetzt wirst, dann würde ich eher die Finger davon lassen. Im Direktvertrieb ist es auch so, dass der Kunde Rechte hat, weil er geht ja einen Vertrag mit diesem Direktvertriebsunternehmen ein, also es gelten Gewährleistungs- und Rücktrittsrechte. Nach dem Konsumentenschutzgesetz kann ein Kunde die Ware umtauschen und zurückgeben oder Dienstleistungen auch reklamieren. Das Direktvertriebsunternehmen und die Berater sind in der Regel transparent und erreichbar. Wenn das nicht gegeben ist, wenn du plötzlich niemanden mehr erreichst, dann wirst du leider feststellen müssen, dass das kein seriöses Unternehmen war.
Ja, bin auf vielen Seiten von Social Media habe ich schon hingeklickt von irgendwelchen Modeseiten und habe mir dann gedacht,
ja, da
nach dem Impressum dachte ich mir, uiuiui, es gibt gar keins.
Also, genau, ja. Also das einfach aufnehmen, weitermachen, auch bei anderen Produkten. Wir lernen eh schon langsam, wohin man schauen muss, aber es ist ein Prozess.
Warum fallen denn Menschen vielleicht trotz Aufklärung und Medienberichten immer wieder auf Finanzscams rein?
Na, weil die Betrüger auch immer raffinierter werden. Dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht, das mir kürzlich jemand erzählt hat. Der war bei der Post und hat in so einem Self-Storage ein Paket aufgegeben. Ein paar Minuten später kriegt er ein E-Mail von der Post, vermeintlich von der Post, dass es ein Problem mit dem Adressetikett gibt, dass das schlecht lesbar sei und er möge auf der Homepage, auf die er umgeleitet wurde, hier nochmal die Daten eingeben, wohin das Paket geben soll. Für eine Gebühr von 2,50 Euro wird das neu gedruckt, neu beklebt und geht seinen ganz normalen Weg. Jetzt ist man natürlich in der Situation, man war gerade bei der Post. Das könnte auch Sinn machen, dass das Etikett irgendwie schmutzig geworden ist oder kaputt gegangen ist beim Reinschmeißen in diesen Container. Dann ist man schon verleitet, das vielleicht zu tun. Die betreffende Person hat es auch getan, hat dann aber beim Aufrufen dieser Seite gemerkt, dass das Laden sehr lange dauert. Und dann wurde sie hellhörig, hat es abgebrochen, sicherheitshalber die Kreditkarte oder die Bankomatkarte sperren lassen. Und das ist genau das, du bist unmittelbar in einer Situation, es könnte Sinn machen, du bist im Stress, vielleicht beim nächsten Termin oder ärgerst dich, weil die U-Bahn gerade ausgefallen ist, willst das schnell erledigt haben, vielleicht ist das Paket doch sehr wichtig, das du weggeschickt hast und schon bist du in der Falle. Das ist einfach dieses Katz-und-Maus-Spiel, die Betrüger werden immer raffinierter, deswegen müssen wir immer hellhöriger werden.
Ja, das ist ein gruseliges Beispiel, weil das könnte, glaube ich, einfach jedem passieren, würde ich jetzt mal behaupten. Welche Grundregeln sollte denn jeder und jeder beherzigen, um sich so vor solchen finanziellen Betrügereien zu schützen?
Also ich habe es ein paar Mal schon gesagt und ich sage es jetzt nochmal ganz deutlich, alles, was zu gut klingt, um wahr zu sein, das ist es auch. Punkt. Darüber nachdenken, sich nicht verleiten lassen. Wer hohe Renditen erwirtschaften will, trägt doch immer ein hohes Risiko. So ist es bei jedem Investment. Wenn jetzt die Renditeversprechen super, super hoch sind, bei null Risiko, bei du musst gar nichts mehr tun, gib uns einfach nur irgendein Geld und in wenigen Wochen bist du super, super reich, das ist einfach ein Angebot, das sich so nicht ausgehen wird. Alles, was nach Geheimangebot klingt, was nach schnellem Vertragsabschluss klingt, besser die Hände davon lassen und die Alarmglocken hören. Man hat sie eh meistens im Kopf, man will sie nur nicht hören. Geld ist einfach ein sensibles Thema und bevor man etwas Unüberlegtes abschließt, immer fragen. Im Freundeskreis, die Eltern, den Bankberater, das Internet. Dort findet man so viele Betrugsmaschen mit nur wenigen Klicks. Ich vergleiche sie immer auch gerne mit einem Autokauf. Wenn man sich ein neues Auto kauft, dann schaut man sich verschiedene Modelle an, man holt sich Prospekte, man schaut im Internet Spritverbrauch, E-Antrieb oder was sonstige Vorzüge sind. Man macht sich mehrere Probefahrten aus. Das ist nichts, was man aus dem Impuls heraus entscheidet. Und so sollten wir bei unserem Geld auch sein. Gerne mal ein Schnäppchen kaufen, wenn das T-Shirt im Ausverkauf dich anlacht. Aber bei Investments, bei Produkten, bei allem, was man sozusagen längerfristig eingeht, aufpassen, besser mal eine Nacht drüber schlafen und eine Recherche machen. Die gehört leider in Zeiten wie diesen dazu.
Ja, vielen Dank. Ich habe viel mitgenommen aus der Folge. Diese ganzen perfiden Abzocken, die es eigentlich schon seit, ja, man möchte schon sagen, Jahrhunderten gibt, die immer noch das gleiche System haben und so immer noch funktionieren. Das ist unglaublich.
Betrüger gibt es, seit es Menschen gibt. Und sie werden halt leider immer schneller und immer gewiefter. Deswegen müssen wir noch mehr auf der Hut sein.
Ja, und ich vermute, in einem Jahr können wir das Ganze nochmal machen mit neuen Beispielen.
Ganz bestimmt.
Bis dahin wünsche ich allen, dass sie hoffentlich auf nichts reinfallen. Und danke für das Gespräch, dir Bettina.
Gerne.
Und auch danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Natascha Ickert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Manche lassen ihr Geld liegen. Andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits. Persönlich in Wien oder online auf fruits.io.
Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.